Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Coach Michael
und CEO Lina.
Und heute sprechen wir mit Gerald Lemke, Digital Marketing Prof.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Rethinking Business. Heute mit Gerald Lemke, Professor Dr. Gerald Lemke, um präzise zu sein. Ja. Und warum haben wir ihn eingeladen? Weil er vermutlich einer der, wenn nicht sogar der KI-Experte Deutschlands ist, mit 13 Büchern über KI-Marketing, KI in der Schule, KI im Leadership. Ja, er ist bekannt geworden durch den Profcast, er hat die KI-Newscast, ich glaube, das ist es, wie es heißt. Und heute wollen wir uns mit ihm unterhalten über digitale Transformation und KI im Marketing, KI im Leadership und was so die neuesten Trends sind und wo die Reise hingeht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Gerald, welcome. Ja.
Herzlich
willkommen.
Ja.
Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
Genau. Habe ich dich richtig vorgestellt, Gerald? Ist das ungefähr das, was du machst, oder habe ich irgendwas vergessen?
Ja, also das war schon okay. Es war vor allem sehr, sehr prominent. So sehe ich mich jetzt so gar nicht. Ja. Also ich mache halt seit Ewigkeiten schon in Digitalgedöns herum. Und KI ist eine Baustelle dessen. Ob ich nun einer der führenden KI-Experten bin, das wage ich zu bezweifeln. Aber das können wir ja noch gerne noch mal vertiefen. Und ja. Da bringe ich gerne meine Sichtweise und Expertise natürlich mit ein.
Ja, aber du machst schon sehr lange was mit digital, sozusagen.
Mein Leben lang, ja.
Ja, ja. Und was hat dich an diesem Thema digital begeistert? Also was ist es, dass gerade das dein Thema geworden ist?
Ja, du, das begann so in der frühen Jugend. Jetzt keine Biografie, ja, aber in der frühen Jugend mit 14 kam ein Schulfreund aus meinem Gymnasium auf mich zu und sagte irgendwie, guck mal, was ich hier gebastelt habe. Und dann zeigte er mir seinen Sinclair-Computer, den kennt heute kein Mensch mehr.
Nee, nie gehört.
Das war so ein ganz, ganz kleiner Computer. Den konnte man an den Fernseher anschließen und dann drückte er auf einen Knopf und dann dauert das ungefähr 3 Minuten und dann haben sich mit den Buchstaben X hat sich ein Bild heruntergescreent, wenn man sich das so vorstellen kann.
Ja.
Und dieses Bild war nichts anderes als eine Silhouette einer nackten Frau. Und das hat mich ziemlich fasziniert mit 14, weil das kannte ich nur aus dem damaligen Quellekatalog. Und mein Freund war da so der Treiber. Und dann, ja, und so kam ich eigentlich an diese ganze Technologie heran. Und dann dachte ich irgendwie so, okay, wie gaga muss man sein, um seine Zeit damit zu verbringen, mit X in eine Silhouette zu basteln? Ja, weil das dauert ja ewig. Und konkretes Beispiel, im Oktober habe ich 10 Anfragen für Vorträge gekriegt über Digitalgedöns im Unternehmen. Im Dezember waren es 100. Und im nächsten Quartal ging das wirklich dann auf die vierstellige Zahl zu. Und wenn ich so frage, okay, was wollt ihr so wissen? Ja, ich will jetzt KI-Tools im Marketing einsetzen. Ich sage, ja, aber das ist ja nichts Neues, das gibt es ja schon immer. Aber jetzt die F12-Taste, Herr Lemke. Ja? Ich sehe sie vor mir. Da steht KI drauf. Damit kann ich jetzt all unser Wissensmanagement aufsetzen. F12 und so. Und wir reden dann nicht nur über, KMUs, wir reden über Konzerne. Da turne ich überall rum. Die großen, großen, wirklich Blockbuster, Marktführer in ihren Branchen und so weiter. Die lechzen nach der F12-Taste jetzt. Und das ist jetzt nur ein Symbol, ein rhetorisches Symbol dafür, welche Erwartungen einerseits an die Technologien stehen, aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt nicht so freudige Nachricht, die Unternehmen haben sich ja in keinster Weise signifikant weiterentwickelt als vor 2022. Das heißt, die arbeiten immer noch mit ihren SAP-Systemen, da haben die auch alle Milliarden reingesteckt, das wollen die auch gar nicht abschaffen. SAP kommt gar nicht hinterher, überhaupt mit KI irgendwie was zu machen. Die sind da ganz, dass die Börsen da so steigen, bei denen ist mir ein Rätsel, weil die machen mit KI gar nichts. Okay. Also operativ, konkret. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. Also das heißt, in den Unternehmen ist die Sensibilität für die Nutzung und Integration von Technologien durchaus gestiegen, aber alleine nur durch den F12-Faktor. Aber in der Grundstruktur hat sich noch nicht sehr viel getan. Unterm Strich nehme ich aber wahr, dass sich die Anzahl der Projekte in den Unternehmen deutlich erhöht hat und haben flächendeckend, branchenübergreifend von kleinen bis großen Unternehmen. Und das ist in der Summe, kann man sagen, ja, da sind wir schon, da ist die Wirtschaft schon eher ein Treiber als das Bildungssystem.
Okay.
Aber unterm Strich im Verhältnis natürlich, wenn man sich vergleicht mit anderen Ländern und OECD-Studien, sind wir mindestens maximal Mittelmaß eher drunter.
Okay, und was ist es? Also ich meine, wir kommen jetzt hier so aus dem Bildungsthema raus ins Unternehmen, ja? Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns mit dir unterhalten wollen, ist, was ist aus deiner Sicht, was sind die Gründe, warum wir in Unternehmen bestenfalls Mittelmaß sind, ja, wenn es um Digitalisierung geht? Ja, was ist es genau an deutschen Unternehmen oder was dazu führt, ja? Ich meine, ich hätte auch ein paar Ideen zu, aber mich würde erstmal interessieren, was deine Ideen sind.
Naja, also wir sind natürlich aus unserer ökonomischen Historie natürlich eine Industrienation und sind im Engineering sehr stark. Wir bauen tolle Maschinen. Wir haben mal tolle Panzer gebaut. Obwohl jetzt soll, glaube ich, der Leopard 3 irgendwie in der Entwicklung sein.
Soll immer noch ganz toll sein.
Der soll immer noch ganz toll sein. Ja, also Kernkraftwerke läuft ganz gut mit Siemens und Co. Also wir sind schon in der Industrie sehr stark und sicherlich da auch in vielen Sektoren nach wie vor führend. Aber Industrie ist alleine nicht mehr die Zukunft einer Wirtschaft, einer Wirtschaftsnation, sondern der Dienstleistungssektor, also auch dieser weiche Faktor, nicht nur Maschinen, sondern auch der weiche Faktor, wird immer wichtiger. Und das ist halt Tech. Und Deutschland ist per se zunächst erstmal keine Tech-Nation, also Software, Hardware, Netzwerk, Infrastruktur. Die nutzen das und wir sind in Deutschland sehr stark im Aufholen. Also wenn wir merken, oh Mist, wir sind 10 Jahre hinterher, dann gibt es Subventionen und dann wird auch viel passieren mehr. Aber wir sind niemals vorneweg. Also niemals werden wir in Deutschland vorneweg das geilste Sprachmodell dieser Welt entwickeln. Never ever. Obwohl wir in Heidelberg natürlich ein Unternehmen haben, aber auch die hinken hinterher mit Aleph Alpha. Also wir sind immer so die Hinterherhinkerer, aber wir sind ziemlich schnell auf der linken Spur. Ob wir denn immer überholen, das ist so eine Frage. Das ist so ein Argument, also diese Industrieargumentation. Die zweite Argumentation ist, dass wenn wir im Industriesektor stark sind, dann sind wir im B2B stark. Mhm. Wir waren noch nie marktführend im B2C-Markt, im Konsumermarkt. Noch nie. Das war immer, selbst in den Lebensmitteln, Nestlé, Schweiz, ja, Ferrero, who named, ja, nehmen sie alle. Da spielen wir keine Rolle.
Dr.
Genau. Und deswegen sind wir im Grunde genommen, haben wir auch nie so den großen Bedarf, irgendwie Technologieführer für irgendwas zu sein. Wir entwickeln Technologie, aber nur, wenn man damit unsere Maschinen füttern kann. Ja. Aber alles darüber hinaus interessiert uns nicht. Darum interessiert uns ein Sprachmodell nicht. Es sei denn, damit kann man Kernkraftwerke steuern. Aber das ist Zukunftsmusik. So, und das ist sicherlich eine zweite Argumentationsschiene. Und eine dritte, die mir da auch immer wieder über den Tisch läuft, ist einfach, wir haben aufgrund dessen, dieser beiden Argumentationen, einfach keine Consumer-Perspektive. Wenn wir B2B Maschinen, also ein Unternehmen verkauft ein Unternehmen Maschinen, wen interessiert denn da der Einzelmensch? Niemand. Ja? Das heißt, der Endkonsument ist eigentlich nie im Fokus unserer Produktentwicklungen. Und das sieht man auch in den KI-Entwicklungen. Ja? Also SAP ist sicherlich ein Vorzeigeunternehmen aus Deutschland im Tech-Bereich, aber die sind auch B2B. Wenn du denen sagst, hey, jetzt braucht doch mal ein Sprachmodell, damit Otto normal Uwe Müller auf F12 drücken kann und damit seine Postkarte ausdrucken kann, dann sagen die irgendwie so, nee, das machen wir nicht. Wir verkaufen ein Unternehmen. Punkt. Also ist der Druck der Menschen, eine Innovation zu treiben, in Deutschland geringer als in vielen anderen Nationen.
Aber ich glaube, dass hier ein ganz neuer Druck entsteht für Deutschland. Ja, und ich sehe es genauso wie du. Ja, wir lieben Engineering. Ja, und wir lieben es, also wir als im deutschsprachigen Raum, ja, ist Materie umzuformen, und zwar indem wir ganz tolle Maschinen designen, mit denen man Materie umformen kann. Also beispielsweise, wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, ja, wir sind großartig da drin, Mining zu machen, also was weiß ich, Erz aus dem Boden zu fördern, dann das umzuformen in ThyssenKrupp, ja, daraus Stahl zu machen, aus dem Stahlblech, und dann bauen wir Stanzen und dann können wir damit einen Karosserieteil stanzen und dann bauen wir eine ganze Fabrik mit 300 Robotern und 500 Menschen, um daraus eine Plattform zu bauen. Ja?
Genau.
Ja, und das Tolle ist, wir lieben die ganze Strecke. Ja, weil auf der ganzen Strecke braucht es Tausende von Maschinen, Robotern, Spezialisten, Engineering und so weiter. Ja, kommt Tesla und beziehungsweise noch nicht mal Tesla ist gekommen, sondern die Italiener sind gekommen. Ja, die haben etwas gebaut, also ein italienischer Hersteller hat etwas gebaut, das heißt die Gigapress. Da spritzen die bei 800 Tonnen Druck irgendwie in Aluminiumlegierung rein, pressen in 90 Sekunden die gesamte Karosserie. Ja, braucht es drei Roboter, um das noch zu entgraten und Löcher reinzubohren. Das Ganze hat eine Taktzeit von 90 Sekunden. Und die Folge ist, von diesen Hunderten und Tausenden von Maschinen, die wir bauen, um die Plattform zu bauen, ja, ist bei Tesla das alles reduziert worden auf eine einzige Maschine. Ja? Und zwei Roboter. Ja? So, und ich glaube, dieses im Prinzip Printen, ja, dass wir heute alles printen können, ja, DNA, Plastik, Häuser, Metall, ja, und in dieses Printen kommt, ja, eliminiert natürlich all diese Zwischenschritte, die wir in Deutschland lieben, ja, diese ganzen Maschinen, die man brauchte. Hm. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht einer der ganz großen Innovationstreiber oder im Prinzip oder der externe Druckfaktor, der jetzt auf Deutschland zukommt, ist diese ganzen Maschinen, diese Feinmechanik, die wir auch haben in der Schweiz, in Österreich. Ich meine, es ist ja nicht nur Deutschland, ja, es ist der ganze deutschsprachige Raum, ja. Die braucht im Zweifelsfall in großen Teilen in Zukunft keiner mehr, weil wir einfach printen können. Mhm. Ja. Was immer wir machen wollen. Und die Folge davon ist, wenn Printen die wesentliche Technologie ist, ja, dann ist der limitierende Faktor interessanterweise nicht mehr Kapital, ja, und große Fixkosten, sondern dann ist der limitierende Faktor Intelligenz. Ja, wie viel Intelligenz stecke ich da rein, um den Printer zu steuern? Weil der Printer printet ja alles.
Ja? Das ist richtig, ja.
Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der wir in Deutschland stehen, ist, dass wir den Weg in die Printing-Economy, wenn man so will, finden müssen. Und dafür müssen wir tatsächlich Intelligenz entwickeln und viel mehr Intelligenz an den Start kriegen, als wir bisher es tun. Und ich glaube, daraus kommt der Need für KI. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Gerald.
Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Also, wenn wir über Intelligenz sprechen, also jetzt über eine individuelle Intelligenz oder als Nation über eine kollektive Intelligenz, naja, dann haben wir die halt noch nicht so. Oder vielleicht hatten wir sie auch noch nie so wirklich. Auf der anderen Seite haben wir individuelle Intelligenzen und wirklich auch Leuchtturmprojekte in Deutschland natürlich schon durchaus. Also wir sind gar nicht so doof oder auch gar nicht so weit abgeschlagen, wie es die Medien manchmal gerne titeln. Aber das ist ein Thema, was darf ein Unternehmen abschreiben, beispielsweise? Ja.
Ja.
Wofür kriegt ein Unternehmen am schnellsten die größten Kredite? Das sind immer
für Maschinen.
Hardware.
Immer Maschinen.
Ja.
Ganz schwierig.
Kauf dir 100 Diesel-BMWs, da kriegst du jedes Geld dieser Welt.
Ja, ja? Aber nicht 3 Millionen für Softwareentwicklung.
Na, also du sagst, ja genau, du willst sagen, willst einen Kundenprozess optimieren, da brauchst du 3 Millionen für, da sagt die Bank, ja, willst du uns verarschen oder was, ja? Ja, irgendwie. Ja, denn da dauert allein die Kreditprüfung 3 Jahre, weil die nicht wissen, wie die das abschreiben sollen. Oder in welchem Bestand, auf welches T-Konto diese Bank diesen Kredit buchen soll. Das ist.
Aber Gerald, bevor wir jetzt total in der Depression landen, was alles nicht funktioniert, ja. Ja, wir wollen ja hier Lösungen entwickeln, ja, deshalb machen wir diesen Podcast, Lina und ich, ja. So,
genau,
und
ich würde jetzt an dieser Stelle auch mal reingrätschen wollen. Ja. Also ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass es tief in der deutschen Kultur verwurzelt ist, diese großen, komplexen Wertschöpfungsketten zu erschaffen. Ja? Ja. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass das nicht die Zukunft sein kann, weil wir schon längst überholt worden sind. Stichwort Printing. Ja? Ja. Die Frage ist, was machen wir da draus? Ja, wie schaffen wir es, ein Mindset, und wenn wir es nicht ins Bildungssystem von Anfang an hier reinbekommen, wie schaffen wir es auf Unternehmensebene zu sagen, wie kann man das Denken vereinfachen? Wie kann man es schaffen, dort innerhalb dieser Transformation, in der sich ja viele Unternehmen aktuell befinden, wie kann man da die Weichen stellen in den unterschiedlichen Bereichen, nicht nur in den Entwicklungsabteilungen, sondern eben auch ganz einfach im Vertrieb und Marketing? Wie schafft man es, da mehr Produktivität in die Teams reinzunehmen und dass sie einfacher denken, über den Tellerrand blicken, dass sich solche Modelle wie zum Beispiel der Beta Hub etablieren, wo sich Mitarbeiterinnen von Unternehmen und auch Unternehmensinhaber treffen und mal gemeinsam 3 Schritte zurückgehen und sagen, wie können wir es denn einfacher machen? Wie können wir es zusammen machen? Wie können wir mehr Speed miteinander entwickeln und uns KI zur Unterstützung heranziehen? Kennst du da so ein, vielleicht so 1, 2, 3, ein Erfolgsbeispiel, wo du sagst, boah, die haben das richtig gut gemacht, dass wir einfach mal was Positives hier reinbekommen in diese Runde?
Total, ja. Absolut, ich bin, vielen, vielen Dank. Jetzt wird es positiv, endlich, ja. Es gibt darüber natürlich keine Wissenschaft. Ne? Wenn es die gäbe, würden es alle tun. Aber ja, meine persönlichen Erfahrungen, du hast nach einem Beispiel gefragt, ja, es sind sogar gleich mehrere, die ich subsumieren kann, ist Menschen in Unternehmen und egal wie hart die Kokosnüsse dort sein mögen, die ich personifiziere in Führungskräften Ü50, die jetzt alles geschafft haben und eigentlich jetzt auf die Pension, Rente, worauf auch mal warten, dem ist nicht so. Jeder Mensch, und das zeigen wirklich psychologische Studien weltweit, fährt unglaublich darauf ab und ist unglaublich intrinsisch motiviert, und zwar von 0 auf 100, wenn es um die Gestaltung von naher oder weiterer Zukunft geht. Mhm. Womit wir uns in den Unternehmen dem gegenüber aber beschäftigen, ist immer die Gestaltung von Gegenwart. Oh, da geht ein Prozess nicht und dann, gestern hatte ich wieder so ein Projekt, Software installiert bei einer großen Bank, oh, die geht nicht, und beschäftigen sich 1000 Leute damit, wie diese Software, wie dieser Bug da rauskommt. Das ist alles richtig und das ist auch alles wichtig, ohne Frage, aber das ist jetzt nicht gerade Zukunft. Also das Big Picture fehlt in vielen Unternehmen, sich zusammenzutun und ein Big Picture zu basteln, zu brainen. Mhm. Und ich meine jetzt bitte nicht auf der Bowlingbahn oder bei einem fetten Essen, wo alle danach im Koma liegen, ja, sowas, so der typische. So einfach mal sich wirklich Zeit nehmen im normalen Business, vielleicht sogar in Routinen pro Woche, jeden Freitag von 1 bis 3 und versuchen, Zukunft zu gestalten. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten in diesem Unternehmen? Ein Beispiel, wie kann unser Produkt in Zukunft aussehen? Eigentlich ist es schon tot und eigentlich müssten wir jetzt schon die Lösung haben, aber die gibt es nicht. Also was müssen wir heute tun, damit wir in Zukunft, in den nächsten 5 Jahren, noch unsere Dienstleistung anbieten können? Vielleicht in anderer digitaler Form. Dann gehen Mitarbeiter total mit. Ja. Sie sagen zwar intern gibt es diese eine Seite der Persönlichkeit, die sagt immer noch, ich warte auf die Rente. Die gibt es immer noch. Ja. Die wirst du never ever auslöschen können. Aber du kannst die Seite stärken, die in jedem Menschen drin ist, wenn es darum geht, ich will die Zukunft machen. Und wenn das alles nicht greift, dann fragst du, hast du Kinder? Und sagt, ja, ich habe 2 Kinder. Wie alt sind die? 15, 20? Okay, das ist doch deine Zukunft. Also willst du nicht Zukunft für deine Kinder bauen? Und dann sind die alle Feuer und Flamme. Ja. Also dann ist das Verständnis da. Ja. Und auf einmal, und dann ist es eigentlich fast unerheblich, welche Interventionsmethode man anwendet, das nicht im Intervenierer, ne, mit welcher er am besten arbeitet und die besten Erfahrungen gemacht hat. Aber dann kannst du mit den Menschen wirklich darüber sprechen, wie man Zukunft gestalten kann. Und dann kommen die weg von ihrem, scheiß Gegenwartsproblemlösungsmuster, mhm, hin zu einem Zukunftsmuster, in dem man zwar nicht diese übliche Ursache-Wirkung hat, aber in der man weiß, das gibt Energie. Und da kommt jetzt wieder die Wissenschaft rein, die sagt, dass die Menschen da die höchste intrinsische Motivation erfahren, wenn man so vorgeht. Ob das dann auch immer dann zu den gewünschten Ergebnissen von Shareholdern und Geschäftsführern und Inhabern führt, das ist nochmal ein anderes Thema, aber die kann man ja ins Boot holen.
Ja, aber ich glaube, ich finde ja Bilder gut. Mit Bildern kann man einen besseren Zugang zu Dingen gewinnen, gerade wenn man im Audioformat ist. Ich versuche es mal noch einfacher zu gestalten. Gib Menschen in Unternehmen Zeit, sich mit wichtigen Dingen zu beschäftigen, oder? Darum geht es eigentlich im Kern, oder?
Ohne Frage.
Ja, und sich mit Zukunft zu beschäftigen, Zukunft zu gestalten.
Genau. Ja, das wäre wichtig gleich Zukunft. Das wäre jetzt die Subsumierung gewesen, ja.
Also du kannst ja mal, jeder Zuhörer kann ja mal seinen Chef fragen oder Chefin fragen, sag mal, hast du eine Idee, wie wir in 5 Jahren arbeiten werden in Zukunft? guck dir so einen Laden an wie Nvidia. Kann man auch wieder halten, was man will. Ist ein KI-Systembauer. Und da ist der CEO ein Mensch. Ich kenne ihn gar nicht persönlich, natürlich nicht. Aber so wie er öffentlich auf den Fachkonferenzen und so weiter auftritt, die ich verfolge, das ist großartig. Der sagt nicht, wir bauen die geilsten KI-Chips, die sie gar nicht bauen, weil alle denken, das ist ein KI-Chip-Bauer. Die bauen gar keine Chips. Die lassen sich
nur Entwickler.
Genau, die entwickeln eigentlich nur KI-Systeme. Ja, ja. Und die entwickeln KI-Systeme, weil dort das Top-Management einfach eine unfassbar geile, realistische Vision hat, wie Technologie in Zukunft unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft verändern und treiben wird. Das finde ich großartig. Mir fällt kein anderer ein. Also fällt noch nie mal bei Microsoft ist vergleichbar noch so. Die haben auch, sind auch ziemlich gut unterwegs in diese Richtung. Und die schaffen es, beide Unternehmen schaffen es, das in Produkte umzumünzen. Und deswegen sind die einfach so wertvoll gerade.
Ja.
Ich würde mal sagen, da kann man sich als Zuhörer, guck dir mal die beiden an. YouTube ist voll mit den CEO-Reden und so weiter und so fort. Das mal angucken und da kann man lernen.
Ja, und genau das müssen wir verändern. Wie man das nachhaltig wirklich greifen kann. Also das ist nicht so easy.
Ich glaub,
Menschen fallen ganz schnell
Frage.
In Gewohnheiten zurück. Ja, sag mal.
Das ist die falsche Frage. Ich glaube, wenn du einen Turnaround hinkriegen willst, ja, dann kommt es auf genau eine einzige Sache an. Und das ist, dass du ganz oben jemanden hast, der es tatsächlich hinkriegen will. Ja, der sagt, ich übernehme Verantwortung, dass ich mein Unternehmen tatsächlich umbaue. Und der wirklich dahinter steht, das zu tun und da wirklich einen großen Teil seiner Zeit rein investiert. Ja, dann klappt das. Und wenn du das nicht hast, klappt das nicht, weil es ist nicht das Unternehmen, das sich ändert, sondern im Prinzip derjenige, der das Unternehmen absolut führt, oben, ändert sich. Mhm. Warum hat Microsoft den Turnaround hingekriegt? Weil die diesen Nastala oder wie er heißt, geheiert haben und der tatsächlich hingegangen ist und persönlich sich verändert hat, persönlich das gesamte Führungsteam verändert hat, persönlich hingegangen ist, komplett die Struktur, wie sie arbeiten, wie sie Meetings machen, verändert hat.
Ja.
Ja, deshalb hat das geklappt, aus keinem anderen Grund. Es liegt an diesem einen Person, an diesem Nastala, ja, der hingegangen ist und das verändert hat.
Ja. Ja.
Warum klappt Tesla? Weil da ein Elon Musk ist, aus keinem anderen Grund. Ja, das heißt, du kriegst den Turnaround nicht hin, ja, wenn du nicht diese eine Person hast, ganz oben, die tatsächlich den Turnaround hinkriegen will. Ja,
ja.
Und das ist das, was ich als Coach mache. Ich arbeite mit genau dieser einen Person. Ja, ja, weil dann kriegst du es hin und sonst nicht, weil es ist nicht das Unternehmen, das sich ändert. Ja, die eine Person muss sich ändern. Und dann ändert sich alles damit. Ja.
Super. Ich danke, Michael, dass ich das gerade aus dir rauskitzeln durfte. Also wirklich nochmal ein Statement zu setzen. Das geht dann alle CEOs, COOs, CFOs, die was verändern möchten. Ihr müsst es verändern. Ihr.
Ja,
niemand
und es geht
anders.
Auch.
Es macht kein Venture Capital, kein Investor für euch,
kein
Beirat.
Kein McKinsey, kein niemand.
Kein McKinsey, niemand. Ihr müsst es tun.
Ja. Ja. Aber du musst natürlich auch, das ist so die notwendige also Bedingung, natürlich auch ein Management-Team haben, das mit dir da mitzieht. Ja.
Ja, das kommt aber und entsteht, wenn du das willst.
Genau.
Wenn du das ist das heißt, wie du erzählt hast, ja? Da kommen erst fünf, die mitmachen und dann kommen die nächsten drei und dann gewinnst du die Schlacht, ja?
Genau.
Es ist wie Sales, ja? Also.
Ja, das ist ein harter Job. Das heißt, wenn du denn da so als CEO reinkommst, dann musst du dich von den Leuten trennen. Das fällt vielen nicht einfach, ja? Teilweise ist es sogar teuer. Das ist auch jetzt für mittelgroße Unternehmen auch nicht immer so ganz so einfach. Also es gibt dann halt auch so Sachzwänge. Du brauchst also sehr viel als CEO oder Geschäftsführer dann wirklich auch richtig fette Energie. Ja, das ist ein Krieg.
Ja.
Du rennst als vorne weg, dir fliegen die Kugeln um die Ohren, hast die Fahne in der Hand, trötest zugleich in die Trompete und du weißt nicht, wer ist hinter dir.
Und du weißt auch nicht, ob der Weg nach vorne funktionieren wird.
Genau.
Ja, nicht mal das weißt du.
Und du weißt nicht, wenn du vom Pferd fällst, sammelt dich überhaupt einer ein oder wirst du einfach entsorgt. Und alle sind froh, dass du sagst, endlich ist der Weg.
Ja. Ganz ehrlich, alle großen Macherinnen, sage ich mal, die ich so kenne in meinem großen Netzwerk, wenn die durch diesen Transformationsprozess gegangen sind, haben die sich immer starke Menschen an ihre Seite gestellt und die waren nicht im Unternehmen. Ja.
Ja.
Mhm. Aber auf unterschiedlichen Leveln. Ja. Also bis hin wirklich zum Life-Coach.
Ja.
Sollte übrigens auch Empfehlung jeder, der gründet und eine gute Idee haben, machen. Habe ich auch gemacht. Beste Empfehlung, die man geben kann in den Unternehmenskontext rein. Scheut euch nicht davor, euch begleiten zu lassen, auch mental. Ja, ja. Weil das ist, ich würde es jetzt nicht als Krieg bezeichnen, das ist schon noch, weil man will ja was Positives nach vorne bringen, aber es hilft unfassbar, in der eigenen Balance zu bleiben. Und man kann nur in seine volle Performance, in seine volle Leistungsfähigkeit rein, wenn man selbst in einem guten Zustand ist.
Ja.
Ja. Ja. Also man muss sich selbst erst gut führen können, um andere führen zu können. Anders geht's nicht.
Ja. Damit bist du natürlich so jetzt auch bei den Fähigkeiten der Führungskraft, ne? Oder des Leaders oder wie auch immer Voranreiters. Das ist schon, also wir brauchen schon auch nach wie vor Menschen, die gewillt und gewollt und befähigt sind, genau das zu tun. Und natürlich auch gerne mit Hilfe, natürlich ohne Frage, stimme ich zu. Aber die wachsen nicht wie Äpfel auf den Bäumen. Ne? Das ist schwierig. Also, und ob man denn sowas entwickeln kann, weiß ich nicht. Also ich hatte letztens das Thema irgendwie Elite-Schule auf dem Tisch, mich da vertiefend mit beschäftigen dürfen. Ist es in der Tat so, dass Elite, also wenn man eine Elite-Schule hat, um damit die Elite der Zukunft zu bilden, um damit die CEOs zu machen, die mit der Flagge und der Trompete vorne wegrasen? Nein, es gibt überhaupt keine Evidenz. Ja, es gibt kleinere Zusammenhänge. Es gibt null Evidenz darüber, dass die Eliten tatsächlich die sind. Es ist nur, dass Eliten, weil sie in einer gesellschaftlichen Höhe sich befinden, einfach automatisch irgendwie mal und irgendwann Chef werden, wenn sie nicht total bekloppt sind.
Ja, ja. Ja. Aber so, lass uns zurückzukommen zum wie wir es hinkriegen. Ja.
Ja.
Und zwar der konkrete CEO, die konkrete Unternehmerin. Ja. Und ich denke, eine Empfehlung hier, Carolina, die du gerade gebracht hast, ist, such dir ein Team von persönlichen Begleitern, Coaches.
Also zu dem ergänzend.
Ja.
Ist es extremst wichtig, auch an der Struktur zu arbeiten im Unternehmen. Struktur bedeutet Leute. Also Chef, CEO, ja. Management-Team, ja. Aber am Ende sind ganz viele Menschen, die umsetzen müssen. Und die müssen auch geführt werden.
Ja.
Das heißt, es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder von oben wird bestimmt, du machst das jetzt, dann machen die das nicht, oder nur unter Zwang. Und unter Zwang kommt halt nichts raus, kommt keine Performance raus.
Ja.
Oder machst es halt auf freiwilligen Basis. Dazu braucht man Mut. Das ganze New Work-Gedöns und so weiter ist so ein Thema. So, und die Wahrheit liegt mit Sicherheit irgendwo in der Mitte. Und die lautet, ein Frame, also einen Rahmen vorzugeben, in dem die Zukunft gestaltet wird. Mit Eckpfeilern, mit Themen, mit Begriffen, mit Adjektiven, konkretisiert. Mhm. Um dann in der Mannschaft zu gucken, wer hat Bock da drauf? Und wer da Bock drauf hat, der wird für x Stunden in der Woche freigestellt dafür. Mhm. Also was ich mache, ist, dass ich immer in Richtung Taskforce-Teams gehe, so nenne ich die, weil sie immer weiß jeder, was man drunter versteht. Mhm. Und da sitzen die Menschen, die total Bock haben, dieses Thema anzugehen, die total stolz und happy sind, dass sie jemanden wie mich an die Seite gestellt bekommen, weil das ist nicht so normal, weil sie nicht auf dem Level in der Hierarchie sind, dass sie solche Typen wie mich an die Seite bekommen und mit denen ich dann zusammen arbeite und mir dann erstmal alles anhören muss, warum etwas nicht geht und ich dann immer Wege zeige, wie es geht. Immer. Und das kann nur ich, weil ich nicht zum System gehöre.
Ja.
Und wenn ich helfen kann, mein Chef, der gibt mir die Zeit nicht, dann gehe ich zum Chef, ich sage, warum gibst du nicht die Zeit? Ja, natürlich und so weiter. Und am nächsten Tag hat er die Zeit.
Ja.
So.
Ja.
Ich muss also keine hierarchische Anweisung geben, sondern ich thematisiere Dinge, die sich viele Menschen intern nicht trauen und dann läuft das. Und damit werden die Leute erfolgreich. Und eine ganz zwingende Bedingung ist, dass das kein Lagerfeuer ist, das man schnell anzündet und das nach 3 Tagen ausgeht, sondern dass es in der Struktur verankert bleibt. Ja. Und da, wo das bleibt, kommt ein Laden massiv nach vorne.
Ja.
Und dann sind die alle happy und sagen, wir haben vor einem Jahr gearbeitet, das war doch ganz anders. Ja, wie? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ja? Ist doch völlig normal jetzt. Und dann ziehst du Leute an, im Recruiting findest du Leute, die da Bock drauf haben. Du findest auf einmal Leute, die du früher noch nicht mal eingeladen hättest. Ne? So nach dem Motto, ja, ich will New Work machen. Was ist das für ein Quatscher, ne? Und jetzt siehst du auf einmal die New Worker an, die auf einmal genau solche Prozesse mitgestalten und mittragen und Neues hineinbringen. Das ist großartig. Also wir dürfen uns nicht auf Einzelbegriffe festhalten, die in irgendeiner Art und Weise belegt sind, so wie New Work. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Und diese Mitte zu finden und zu spielen, ist individuell in Unternehmen vergleichbar in den Mustern, aber dann in der Umsetzung muss es geführt und begleitet werden. Also es führt kein Weg dran vorbei.
Ja. Mhm. Ich setze mir jetzt mal so die klassische Unternehmensboomer-Kappe dann auf, weil ich weiß, diese Fragen kommen dann immer, wenn man solche Themen diskutiert. Selber Transformation gemacht in Unternehmen. So, CFO-Kappe. Wie lange dauert das? Was kostet mich das? Ich weiß, man kann es wahrscheinlich nicht per se sagen, aber mit so einem Bauchgefühl, also so Erwartungshaltung, wenn jetzt ein Unternehmer ja sagt, ja, das ist so mein Weg, ich will da jetzt rein. Was ist so der Erwartungshorizont da dran?
Also vielleicht kann ich anfangen, Michael, du denkst gerade noch intensiv.
Ja, ja.
Also ich gehe damit so um, dass ich schon immer nur Rahmen vorgebe. Also Zeit, wenn mich einer fragt, ah, wie lange dauert denn so eine Transformation? Dann sage ich ja, never ever 2 Wochen. Wir reden mal, was hast du so vor? Aha, wir reden mal so von 1 bis 3 Jahren beispielhaft.
Ja, ja, würde ich auch sagen.
Also, so, also, sagt man, okay, also
typischerweise schnell, brauchst du 2 Jahre.
Ja.
Ja. Wenn du wenn du es mit einem normalen Unternehmen zu tun hast, ja. Wenn du mit Unternehmen zu tun hast, die im Public Sector unterwegs sind oder Public Sector selber, brauchst du eher 3 bis 4 Jahre.
Ja.
Ist meine mein Erfahrungshorizont. Ja.
Wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Ist wie neu gründen.
Ja, ja.
Ist wirklich wie neu gründen. 3 bis 5 Jahre.
Ja.
Würde ich sagen. Ja.
Ja, 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 das ist auch realistisch, ja, genau. Also,
ja, ja,
genau.
Wie neu gründen. Du fängst eigentlich an, eine komplett neue Struktur aufzubauen.
Ja, ja, genau. Und was das Geld angeht, das ist schwer, Forecast zu kalkulieren. Wir kalkulieren im Grunde genommen die externen Dienstleistungen zunächst erstmal, weil das ist das, was ihn als Direktkosten sofort betrifft. Da kommt eine Rechnung und die muss bezahlt werden. Wie denn die indirekten Kosten, also Personalkosten und so weiter, internen aussehen, ja, da gebe ich auch immer das Signal, okay, das kann auch sich verändern, im Guten wie im, also dass sie sich erhöhen, aber vielleicht sogar auch erniedrigen, gerade wenn du jetzt KI einsetzt und ähnliches, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Aber so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Ich würde auf jeden Fall nicht empfehlen, da mit Werkverträgen zu arbeiten, sondern wirklich auf Individualbasis, ja, Tagessätzen oder ähnlichen.
Und dann darf man nicht vergessen, bei so Transformationen ist das Problem ja nicht so sehr die Kosten, die jetzt hier für Berater entstehen oder für Dienstleister, weil das ist eigentlich nicht wild, ja, sondern also insgesamt ist das nicht wirklich so relevant, ja, sondern der viel größere Kostenblock ist, wenn ich es nicht tue, ja, dann können ganz andere Kosten entstehen, nämlich im Zweifelsfall mache ich gar kein Business mehr, ja. Also ich meine, das ist ja, was wir hier sehen müssen, ja. Also das Problem ist, wir sind hier im Moment in einer Zeit, wo, wenn ich so Themen wie KI oder Prozessautomatisierung und so weiter alles nicht angehe und die Transformation nicht angehe, dann kann es mir einfach passieren, dass ich einfach relativ schnell ein echtes Problem habe. Ja. Und das ist dann richtig teuer. Ja. Ja, also deshalb die Kosten, die für jemanden entstehen, der hier die Transformation macht, das ist häufig nicht der Kostenblock, der wirklich relevant ist.
Ja. 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 Gerald, ich danke dir, dass du so viel mit uns geteilt hast und dir so ein bisschen auch auf den Zahn hast fühlen lassen, damit wir möglichst konkret werden. Wir haben immer zum Abschluss unserer Aufnahmen eine Frage an unsere Gäste, und zwar die Frage nach dem persönlichen Hack. Gibt es irgendeine Sache, die dein eigenes Wirken und Tun wirklich mindblowing verändert hat? Also wirklich so ganz einfache Dinge, sei es Tagesroutinen, im Mini-Tooling, wo du gesagt hast, boah, das, und ich meine jetzt nicht deinen KI-Schredder, sondern aber irgendwas, wo du sagst, oh, das kann man jedem Unternehmer, Unternehmerin, allen denjenigen, die etwas entscheiden, bewegen, verändern wollen, mitgeben. Das ist so ein ganz kleines, ich sag mal, so ein Wissensgeschenk, so ein Simple Piece irgendwie, das entdeckt das doch einfach mal, weil es für mich weltverändernd war.
Okay, der Hack besteht darin, für mich ganz persönlich Zeit zu nutzen, um mich mit Neuem zu beschäftigen. Wie abstrus oder realistisch es auch sein mag. Das gibt mir unglaublich viel Power für den Tag. Und dafür habe ich mir seit Jahren eine Routine tatsächlich eingerichtet. Ich stehe um 5 Uhr auf und beschäftige mich von 5 bis 6 Uhr genau mit Neuem. Also ich lese was, gucke, meine Tools spielen mir dann die Nachrichten weltweit zu. Und so weiter und so fort. Ich gucke irgendwie, was gibt's da? Manchmal schütte ich den Kopf. Manchmal sage ich irgendwie so, wow, was ist das? Und dann gehe ich dann um 9 in eine Vorlesung beispielsweise oder zum Unternehmen und sage mir so, ey, der Neues, das Neue, ey, du musst diesen KI-Shredder haben. Und alle, ja, wie, ey, mit KI-Shredder. Und schon schwuppdiwupp, und schon schwuppdiwupp reden wir nicht mehr über Prozessoptimierung eines Prozesses, der schon vor 30 Jahren nicht funktioniert und auch heute nicht funktioniert, sondern wir reden über KI-Shredder. Und schon sind alle dabei und jeder redet mit über KI-Shredder. Und ich sage, seht ihr, und das ist Zukunft. Ob das kommt oder nicht, unerheblich. Und ihr erlebt es ja auch videomäßig und am Audio hoffentlich, dass das auch wirklich Begeisterung in mir hervorruft. Das ist mir egal, ob es einen KI-Shredder gibt oder nicht. Ich würde ihn nicht erfinden. Aber allein, dass sich Investoren finden, die sowas bezahlen, wo sage ich irgendwie so, wow, es geht auf dieser Welt etwas. Also es ist gut, es ist positiv, es geht immer etwas. Und ich glaube, das müssen wir einfach in die Welt tragen als Multiplikatoren. Ne? Aber die Routine ist, 5 aufstehen, du kannst auch 6 oder 7, egal. Auf jeden Fall aufstehen, Zeugs angucken, was dich kickt, dann wirst du gekickt und dann gehst du mit dem Kick in den Tag. Und dann redest du eben nicht irgendwie, warum geht F12 nicht, sondern du sagst irgendwie so, scheiß auf die Tasten, schmeiß die Tastatur weg, wir gucken mal ganz mal out of the box. Und das finden die meisten toll. Und das schätzen sie wert. Und bedeutet wert, dafür bezahlen sie auch. Das ist großartig. Sie bezahlen nicht für den Prozessoptimierer. Oh, der ist schon zu teuer. Sie bezahlen dafür, dass einer kommt und dem was über KI-Shredder erzählt. Mhm. Das finde ich toll.
Ja.
Das ist super.
Finde ich auch. Das ist mein Hack.
Sehr schön. Vielen Dank dafür.
Ja, Gerald. Nochmal vielen Dank von unserer Seite für dieses wirklich spannende Gespräch darüber, wie der Stand der Digitalisierung in Deutschland ist und wie man Digitalisierung erfolgreich umsetzt und welche Rolle der KI-Shredder dabei spielt. Ich muss zugeben, ich werde es mir jetzt anschauen, was der KI-Shredder ist. Ja? Wir werden den Link natürlich in die Shownotes packen zum KI-Shredder.
Definitiv.
Ja? Und wenn ihr ihn ausprobiert, let us know, ja. Ja, also deshalb von meiner Seite vielen, vielen Dank. Lina, vielleicht?
Gerald, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du hier heute unser Gast warst und uns so ein paar Einblicke in deine Welt gewährt hast. Und am Ende finde ich, wir sind sehr konkret geworden. Jede, die zugehört haben, die können sich, glaube ich, wirklich ein paar sehr gute Impulse mitnehmen. Die werden wir euch natürlich auch ein bisschen mehr noch herausarbeiten in den Shownotes und auf unserem Blog. Und für heute kann ich einfach nur sagen, danke euch beiden für eure Zeit, die ihr hier rein investiert habt, dafür, dass die Community noch viel mehr davon hat.
Ja.
Dankeschön.
Gerald, vielen Dank.
Vielen Dank für den tollen Austausch. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.